Wir haben nur noch 16 Beispiele in der Bibel von ehelicher Kommunikation. Das sollten wir vielleicht an diesem Abend schaffen, oder? Wir gehen dazu zuerst in das Buch Ruth und lesen im Kapitel 2. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten diese Geschichte kennen, oder? Naomi war eine verwitwete Frau, die in einer Hungerszeit ihr Stammland verlassen hatte und in das Gebiet Moabs gezogen war, das heißt östlich vom Jordan. Und dort ist ihre ganze männliche Verwandtschaft ausgestorben, sowohl ihr Mann als auch ihre beiden Söhne. Und als sie als verbitterte Frau zurückkehrt, schließt sich ihr eine ihrer Schwiegertöchter an, die Moabitin Ruth. Diese sagte zu Naomi: Ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Die Schwiegermutter sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, also Elimelech war ihr Schwiegervater gewesen. Das heißt, sie trifft zufällig das Feld ihres Verwandten, von dem sie aber nichts wusste und den sie bis dahin nicht kannte. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Das ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mädchen. Richte deine Augen auf das Feld, wo man gerade schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht meinen Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die jungen Männer schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Kennt jemand diesen Vers?
Ja, aber heute verteilt.
Steht hier drauf. Da sagte sie: Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und du hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal wie eine von deinen Mägden. Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Tritt hierher und iss von dem Brot und tunk deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichtete ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten: Auch zwischen den Garben darf sie auflesen, und ihr solltet nicht zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln extra Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend, und als sie es ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hat, und sagte: Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist eine von denen, die uns lösen können. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden herausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um ihren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte abgeschlossen waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter. Siehe, heute Abend wurfelt er auf der Tenne die Gerste. Wisst ihr, was das ist? Das Wurfeln?
Ausschlagen.
Nee, das ist das getroschene Getreide. Also das wird erst auf die Tenne gebracht. Das war ein Platz mit festgestampftem Lehm, in der Regel auf dem Hügel, wo der Wind immer drüber streicht. Dann wurde das gedroschen mit Ochsen. Die haben das teilweise ausgetreten aus den Ähren und teilweise wurde es mit so einem Dreschwagen, wie so eine Art Schlitten, so ausgerieben. Dabei ist auch die Ähre zerbrochen. Und dann wurde das mit einer Wurfschaufel, das war so ein mehrzinkiger Rechen, hochgeschmissen. Und durch den Wind wurden Spreu und Stroh etwas beiseite getragen und die Körner fielen aus. Also das ist so dieser Reinigungsprozess, von dem Jesus spricht, dass am Ende der Zeit der Richter der Welt, also Gott, die Menschen wie auf der Tenne wurfeln wird, also aussortieren, was ist zu leicht, was wird weggetrieben, das kommt ins Gericht. Das wurde dann auch verbrannt, also Spreu wurde verbrannt, der Weizen oder die Gerste in die Scheune gesammelt. Etwa so, ja. Also man hat es praktisch auf einer Seite das Getreide aufgeschichtet, das wurde dann gedroschen, nicht zu viel. Dann war so eine Schicht übrig geblieben, über die immer wieder der Dreschschlitten drüber oder auch der Schlegel, wenn man es ausgeschlagen hat, drüber gegangen war. Dann wurde gewurfelt und das hat man praktisch so gemacht, dass man am Rand angefangen hat, dass der Wind es beiseite treibt. Dann wurden die Körner weggezogen, dann hat man das nächste da drauf geschmissen, bis die ganze Tenne wieder leer war und dann konnte man diesen Dreschvorgang wiederholen. Siehe, heute Abend wurfelt ihr auf der Tenne die Gerste, so bade und salbe dich und leg deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab, lass dich aber von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke sein Fußende auf und leg dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du zu tun hast. Und sie sagte zu ihr, alles was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah nach Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Vielleicht noch ein Wort, um das Ganze zu verstehen. Wenn, wie in diesem Fall, das Erbe eines Menschen verfallen ist, weil es keine Nachkommen mehr gab, dann gab es eine Pflicht, dass der nächste männliche Verwandte dessen Erbe, wenn es verpfändet war, auslösen musste. Das beinhaltete dann auch dessen Frau, also dessen ganzen Besitz. Und dann war er verpflichtet, mit der Frau des Verstorbenen Kinder zu zeugen, die dem zugerechnet wurden. Das war also eine etwas komplizierte Geschichte, die entspricht dem heutigen Rentenversicherungssystem. Eine Witwe war, wenn sie nicht Söhne hatte, die in das Erbe eingetreten sind, vollkommen mittellos und auf die Almosen, auf die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen angewiesen. Es sei denn, sie wurde ausgelöst. Was wir hier vorneweg lesen, dass zweimal oder dreimal in dem Text darauf hingewiesen wird, dass sie bedrängt werden könnte. Das ist diese peinliche Sache, die sich bis heute auch nicht geändert hat, dass nämlich Frauen, die unverheiratet sind, sei es durch Scheidung oder durch Witwenschaft, offenbar seit aller Zeit wie Freiwild gerechnet werden. Es gibt immer Männer, die auf diese Jagd machen. Und die es dann nicht an Übergriffen fehlen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, bei wem sie arbeitet, ob das nämlich ein integrer Mensch ist, der Witwen und Waisen den gebotenen Schutz gibt, wie Gott es wollte, oder ob der das so sieht, wie es zu allen Zeiten gesehen wird, das ist eben eine leichte Beute. Da sagte er, gesegnet bist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkenn doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Noch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du umhast und halt es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf, dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles. Sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er hat die Sache heute zu Ende geführt. Und dann löst er sie aus, weil der andere das nicht will. Und er macht es auf eine clevere Weise, denn der andere wollte schon auch diese Frau haben. Aber er sagt, dann musst du auch die Schulden mit übernehmen. Und das sagt der andere, nee, dann wird ja mein eigenes Erbe geschmälert, also das kann ich meinen Kindern nicht antun, dann kannst du sagen. Was wir hier haben, ist wieder typischer voreheliche Kommunikation, aus der sich ableiten lässt, wie das nach der Eheschließung weitergeht. Was hier auffällt ist, es treffen hier zwei edle Seelen aufeinander. Die eine, die Frau, die alles aufgibt, um ihrer Schwiegermutter nachzufolgen, was sie nicht musste. Im Gegenteil, die hat noch in sie gedrungen. Die hat das nämlich als ein Gott, als eine göttliche Strafe angesehen, dass sie das Land ihrer Väter verlassen hat und deswegen ihren Mann und ihre Söhne eingebüßt hat. Die war also nicht wenig depressiv. Trotzdem muss es eine überaus gute Schwiegermutter gewesen sein, denn beide Schwiegertöchter wollten eigentlich mit ihr mitziehen. Und die eine kriegt sie überredet, in ihr Land und ihre Verwandtschaft zurückzukehren. Die andere sagt, wo du bist, will auch ich sein und dein Gott sei mein Gott. Und sie zieht mit ihr und verlässt alles hinter sich. Und teilt damit den Pessimismus ihrer Schwiegermutter nicht. Denn die wollte noch nicht mal mehr Naomi genannt werden. Sie sagt, als die ganze Stadt läuft zusammen, sagt, Naomi ist zurückgekehrt. Und sie sagt aber, nenn mich nicht mehr Naomi, sondern nenn mich Mara, bittere. Denn der Herr hat es mir sehr bitter gemacht. Die Schwiegertochter sieht auf eine geheimnisvolle Weise das Ganze mit dem geistlichen Blick und wählt das Gottesvolk. Und wir haben hier dasselbe wie vorhin bei dieser Geschichte mit den Eltern Simsons, dass eine geisterfüllte erfüllte Frau sich in dem Fall nicht dem Mann, sondern der Schwiegermutter unterstellt, obwohl die zu der Zeit geistlich nicht ganz auf der Höhe ist. Deswegen komme ich nicht umhin, das nochmal zu betonen, wie wichtig das ist, dass eine Frau, die Gott folgt, die vom Geist Gottes erfüllt ist, sich in die äußere Ordnung hineinfügt. Und zwar auch, wenn, also in eine äußere geistliche Ordnung hineinfügt. Ich sage das bewusst, also um das nicht zu vermischen mit solchen Dingen, wie ich es vorhin angesprochen habe. Wenn es jetzt grausame Männer gibt oder sowas, hat es nichts mehr mit geistlicher Ordnung zu tun. Aber wenn jemand, der ein geistlicher Mensch ist, schwach ist, dann ist das kein Grund, sich darüber zu erheben oder dagegen aufzulehnen oder daraus wegzulaufen, sondern es ehrt jemand, der sich darunter stellt. Ich sage euch mal an dem Abend, das, was mich am meisten mit meiner Frau verbunden hat und was am tiefsten unsere Beziehung gestärkt hat, war, dass sie mir in den Anfangsjahren unserer Ehe, wo ich etwa 10 Jahre lang unter furchtbar schlimmen Depressionen gelitten habe, obwohl ich auf dem Weg Gottes war, aber das waren die Jahre des Umgestaltetwerdens und des Gereinigtwerdens von Gott und das ging bei mir einher mit entsetzlich schlimmen Depressionen, dass sich in den Jahren meine Frau zu mir gestellt hat, ohne auch nur einmal dagegen zu gehen oder mir Vorwürfe zu machen oder mich deswegen rund zu machen. Das ist das, was unsere Beziehung am meisten gestärkt hat und wo ich ihr einfach in einer tiefen Zuneigung verbunden bin, obwohl das heute schon mehr als 15 Jahre her ist. Und von daher kann ich das nur jeder Frau oder angehenden Ehefrau raten, sorgfältig darauf zu achten, nicht gegen solche geistlichen Durststrecken anzukämpfen. Denn in dieser Zeit mag derjenige zwar für sich selber nicht auf der Höhe der Zeit sein, aber innerhalb der Beziehung trotzdem von Gott gesegnet werden. Ich habe diese Haltung wirklich von meinen Eltern gelernt. Mein Vater hat uns beiden Söhnen das frühzeitig gesagt: Kinder, nehmt euch ein Beispiel an eurer Mutter. Hat uns das gesagt. Ich wiederhole das mal so als wörtliche Rede. Als wir jung waren, habe ich darauf bestanden, dass eure Mutter aus dem Beruf ausscheidet, obwohl sie das nicht wollte. Also meine Mutter war in der Textilindustrie beschäftigt und war sehr flink, also war sowieso eine ganz schnelle Frau, sehr hochbegabt und war eine Akkordarbeit und sie hat im Vergleich gut verdient, weil sie eben sehr schnell war und eine Menge von solchen Textilmaschinen, Zwirnereien und so, Zwirnmaschinen und Spulerei und sowas, das hat eben also eine ganze Reihe Maschinen bedienen können, mehr als andere, weil sie eben sehr mit dem Herzen dabei war. Und mein Vater war zu der Zeit von seiner geistlichen Prägung her so der Meinung, Frau gehört an den Herd. Aber meine Mutter war nicht ausgelastet. Damit hat sich aber gefügt. Und zwar um Gottes Willen. Sie war nicht glücklich, hat es aber gemacht, hat mein Vater es auch gesagt, aber hat gesagt, wenn du das unbedingt willst, na gut, dann füge ich mich da rein. Und in der Folge waren wir die Zeit unserer Kindheit wirklich arme Leute. Mein Vater war hochgeschickt, war ein absolut hochklassiger Handwerker, der in Karosseriebau gearbeitet hat, zunächst als Bauklempner, später als Karosserieklempner. Und er war in einem großen Betrieb von über 400 Beschäftigten und war nur einer von drei Leuten, die bei den etwa 20 verschiedenen Fertigungsgängen, das waren Pumpschweißerei, das waren Autogen- oder Elektroschweißerei, das war Stanzen, Tiefziehen, Pressen und alle möglichen Arbeitsgänge. Und nur drei von 400 Arbeitern konnten an allen Maschinen ihren Akkord bringen. Das heißt, er war zwar auch ungeheuer fleißig und hochgeschickt und einer der zuverlässigsten, aber als Alleinverdiener waren wir immer arme Leute. Das wäre so nicht schlimm gewesen, wenn meine Mutter nicht frühzeitig krank geworden wäre. Und dann, weil sie eine schwere Krebserkrankung hatte, war sie nicht, also wurde es auch, wäre sie invalidisiert worden. Und es zeigt sich, dass ihre Versicherungsjahre nicht ausgereicht haben, um invalidisiert zu werden. Und und mein Vater war sehr betrübt und hat gesagt, ach ja. Und ich habe darauf gedrängt, obwohl meine Frau das damals nicht wollte, dass sie unbedingt aufhört zu arbeiten. Und jetzt ist sie noch nicht mal berentbar. Und genau in dem Jahr, ich glaube das war 1972, ist in der DDR das Gesetz geändert worden über die Anrechnung von Kindererziehungszeiten. Und anders als heute wurde das dann immer rückwirkend angepasst. Und dann waren mit einem Mal die drei Kinder durch diese Neuberechnung des Gesetzes genau ausreichend, sie war glaube ich 2 Monate über dieser Mindestversicherungszeit, die eine Invalidisierung beinhaltet hat. Und unser Vater hat uns das gesagt, wisst ihr, um der Treue eurer Mutter willen hat Gott eine Gesetzesänderung veranlasst, um ihren Gehorsam zu ehren. Und das sage ich Amen zu. Ich glaube, dass das so ist. Und von daher ist uns das Kindern so nahe gebracht. Und dann hat er gesagt, aber achtet darauf, dass ihr mal euren Frauen sowas nicht zumutet, nur weil ihr meint, das muss einfach so sein, sondern hört drauf, wenn sie Begehren haben, als eine Sache, die vom Herrn kommen kann. So. Das ist das, was ich versuche. Gelingt mir wahrscheinlich nicht immer so perfekt, aber ich gebe mir Mühe und ich sage andersherum, wenn es mir nicht gelingt, dann achtet Gott darauf, dass die Frau dabei nicht zu Schaden kommt, wenn sie sich in dieser Weise in die Ordnung Gottes hineinbegibt. Und das kann man hier an dieser Frau wiederum sehen. Das ist eine erstaunliche Sache. Und Ruth als Moabitin, von der, oder wo es gesagt wird, auch in der 10. Generation soll keiner von ihnen das Haus Gottes kommen, ist eine, die nicht nur da hineinkommt, sondern unmittelbar in den Stammbaum Jesu. Weil sie ein Herz hat, was außergewöhnlich ist, und sie trifft auf einen Mann, der dann später ihr Löser und ihr Ehemann wird, der dieselbe edle Gesinnung hat. Und wenn man das liest, wie die beiden schon vor der Ehe miteinander umgehen, dann sage ich, das wäre echt ein Beispiel. Das würde ich meinen eigenen Kindern und allen jungen Leuten empfehlen. Redet so respektvoll miteinander. Dann habt ihr eine segensreiche Ehe zu haben. Denn erstens haben wir in dem, was beide sagen, sowohl Ruth als auch Boas, ein richtiges modellhaftes Reden, wie wir das in dieser Woche gelernt haben, ergebnisorientiert. Jeder sagt genau, was er möchte und ergebnisoffen. Jeder traut dem anderen genau zu, das zu entscheiden, wie er das entscheidet. Das ist so modellhaft, null Manipulation ist da drin. Null Schwammigkeit. Jeder sagt genau, was ist und jeder hält es gleichzeitig offen. Bis zum Schluss, was Boas sagt. Ich weiß, es gibt noch einen, der ist näher berechtigt, dich zu lösen. Wenn der dich lösen will, dann soll es so sein. Aber wisse, wenn er es nicht macht, dann werde ich dich lösen. So wahr Gott Gottes. Also diese beiden Dinge, ergebnisorientiert und absolut ergebnisoffen und von tiefem Respekt gegenseitig geprägt. Kein bisschen Schmalz, kein bisschen falsche Unterwürfigkeit, auch kein bisschen falsche Schamhaftigkeit. Ich sage euch was. So wie diese Sache arrangiert war, hätte die Nacht ganz anders sein können. Und so wie Naomi das eingefädelt hat, hat sie es auch ganz anders programmiert. Wenn da eine Frau geschniegelt und duftend bei einem Mann liegt, der abends isst und trinkt, und der hat an dem Abend eben nicht nur geröstete Körner und vergorenen Traubensaft, also Essig getrunken, was man am Tag trinkt, um sich abzukühlen, sondern der hat dann nach getaner Abend ein bisschen was Besseres und gegessen, ein bisschen was Stärkeres getrunken. Kann man mit Sicherheit von ausgehen. Und er war fröhlich, ja, als er sich hinsetzt. Das heißt, das war kein Blaukreuzler oder sonstiger Abstinenter. Und dann liegt eine Frau da und er braucht immerhin bis Mitternacht, bis er das merkt. Dann könnte er auch Tatsachen schaffen in dieser Nacht. Und die so unattraktiv machen, dass es sowieso keiner mehr löst. Das macht er nicht. Er verlangt von seinen Schnittern nicht mehr Ehrbarkeit, als er selber aufbringt. Das ist schön. Und er geht noch einen Schritt weiter. Erstens, er lässt sie die Nacht überliegen und sagt nicht, also ich möchte nicht mit einer Frau gesehen werden, wenn ich dann auch nicht mit ihr rumkuscheln darf. Und er sagt andererseits nicht, warte mal, bis wir schön ausgeschlafen haben und dann gehst du einfach, ich kümmere mich dann am nächsten Tag sowieso drum, sondern er sagt, eh, dass jemand sieht, gehst du, dass du nicht ins Gerede kommst. So einen wunderbaren Umgang, das muss man lernen. Das ist so schön. Beides, das ist ein Mann, der Herr über sich selber ist. Ja, der sich selber nicht misstrauen muss. Das finde ich so schade, dass heute oft gelehrt wird, also zwischen einem Mann und Frau sollte mindestens ein Tisch sein und die dürfen sich auch nicht alleine in den Raum begegnen oder sowas. Das sind Regeln für junge Leute, die noch nicht ihrer selber gewiss geworden sind, aber das sollten nicht Regeln unter Christen sein. Also ein Mensch, der erwachsen geworden ist, auch wenn er unverheiratet ist, sollte so viel Selbstbeherrschung haben, dass er durchaus mit einer Frau zusammen sein kann, ohne die anzukrabbeln oder irgendwie der sonst wie zu nahe zu treten. Gerade unter Gläubigen. Und andererseits sollte er so feinfühlig und sorgfältig sein, dass er das dann nicht so weit übertreibt, dass diejenige ins Gerede kommen kann. Oder auch er selber. Das ist nicht immer ganz leicht, aber das ist ein Trainingsfeld, sag ich mal. Und wiederum, auch das merken wir hier, hat man schon mal diese Tage. Nähe schafft Beziehung. Trotzdem. Auch wenn das nicht übergriffig ist. Auch wenn das keine sexuelle Abgleitung erfährt. Nähe schafft Beziehung. Und deswegen muss man sich doch überlegen, mit wem man zusammen geht. So viel zu diesem Thema. Haben wir dazu noch Fragen und Ergänzungen? Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir zum nächsten Beispiel ehelicher Kommunikation. Und das finden wir ein paar Seiten weiter im ersten Buch Samuel, Kapitel 1. Es war ein Mann von Ramathaim Sufim vom Gebirge Ephraim. Sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tuhus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Der hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm in Shiloh zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinchas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Das war also so, dass von jedem Opfer Tier immer ein Teil Gott gehörte. Das war das Fett und das waren also so die besten Stücken. Und der Rest wurde an die Opfernden verteilt, also bei einer bestimmten Form des Opfers. War nicht in jedem Fall. Das Sündopfer wurde verbrannt, aber ein Friedensopfer zum Beispiel wurde auf diese Weise sich einverleibt. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil. Denn Hannah hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, dann weinte Hannah und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Shiloh gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Torpfosten des Tempels des Herrn. Und sie waren ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und legte ein Gelübde ab. Punkt. Das ist dann schon wieder das Nächste. Ja, was haben wir da für ein Beispiel ehelicher Kommunikation? Ich habe das gestern ja schon mal angeschnitten. Und war er das nicht oder war er das?
Ja doch, aber es wäre mal was anderes, wenn noch eine kleine Zeitraum immer sichert. Es wäre dann was anderes, als wenn die alleine gewesen wäre und also nur ein Zeitraum
ist. Richtig. Richtig, es wäre nicht so doll gewesen. Und warum, ja, was unterscheidet zum Beispiel den Mann von den Kindern? Warum ist ein Mann nicht mehr wert als 10 Kinder?
Ja, weil der Bezug zum Kind von der Frau, von der Mutter, wenn man Mutter ist, ist ja was anderes als wenn man eine Ehefrau ist.
Weil man den Mann teilen muss und die Kinder nicht. Das ist der ganze Grund. Für Männer ist das nämlich anders. Männer haben eine andere Art von Beziehung zu ihrer Frau. Das sind diese berühmten Schubläden. Ein Mann denkt in Schubladen. Und eine davon zieht er auf, da ist seine Frau drin. Und da ist er zufrieden. Und wenn er zur Arbeit geht, macht er diese Schublade zu und zieht die nächste auf. Das ist, also ich sag mal, wenn ich auf Arbeit fahre, dann bin ich schon in der Vorbereitung so konzentriert, dass es mir noch nicht mal auffällt, dass ich mich von meiner Frau nicht verabschiedet und ihr kein Küsschen mehr gebe und so. Und es reißt ihr jedes Mal was raus. Das weiß ich inzwischen einfach aus reiner Routine, aus ungefähr. aus vieltausendfacher Wiederholung habe ich es dann irgendwann verstanden, dass das so ist. Aber für mich selber ist es einfach nicht so, denn Schublade zu. Und genauso, ich komme nach Hause, dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann lassen wir noch ein paar Minuten Zeit und dann ist Schublade Frau wieder dran. Ihr lacht. Es ist, ob man das als Behinderung empfindet oder als Segen, es ist einfach ein Fakt. Eine Frau ist ganzheitlich. Man sagt, ich finde den Vergleich gut. Wenn sagt, ein Mann ist ein ist ein Schrank mit lauter Schubladen, dann ist ein V eine Truhe, wo alles drin ist. Da macht man den Deckel auf und da ist alles drin. Und dann muss man manches Mal kramen, bis das Richtige oben drauf liegt. Aber es hängt alles miteinander zusammen. So hat unsere eheliche Kommunikation mal angefangen. Erzähl doch mal, was dich bedrückt. Und dann holt meine Frau aus. Da kommt aber auch alles raus. Das ist mir schwer gefallen am Anfang, zu warten, bis ich dann dran war oder das, was mich interessiert hat. Aber es ging auch nicht. Ich habe dann gesagt, weißt du, kannst nicht mal dies und dies und dies und dies und dies und dies erstmal beiseite lassen und mal nur das reden, was uns beide betrifft. Ja, natürlich, sie hat sich Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben, diese anderen Dinge auch nicht für ganz unwert zu achten. Ich habe später entdeckt, viele Dinge hat sie viel eher als ich gemerkt. Hat sie mir nahe zu bringen versucht. Ich habe nichts davon mitgekriegt, weil es einfach noch 5 Schubladen später gekommen wäre. Der Mann hört anders zu. Der Mann hört dann zu, wenn gerade seine Schublade dafür offen ist.
Ja. Genau. Ja. Genau. Ob es eine große oder eine kleine Schublade ist, ne?
Anders, das ist, bitte?
Aber wenn Frank den Auftrag hätte und du kriegst es nicht, dann hat es nichts mit Schublade zu tun.
Nein. Das habe ich eben nicht verstanden. Alles klar. Ich muss ja auch nicht alles wissen.
Ich will gleich eine Schublade rumkommen.
Und deswegen, weil Kinder anders sind, die sind für die Frau praktisch mit in der Truhe drinne. Während der Mann immer nur ab und zu mal da ist, ist er eben kein Ersatz für 10 Söhne. Für einen Mann ist es aber nicht wirklich verständlich. Zumindest nicht am Anfang der Ehe oder selten am Anfang der Ehe. Also ich denke, Männer sind auch manchmal lernfähig. Und nicht alle brauchen mehrere Generationen dafür. Aber es fällt schwer. Weißt du, wie das für Elkanah aussieht? Aber Hanna, ich habe dich doch lieber als die andere. Ich sehe doch, dass die dich ab und zu mal triezt. Aber ich habe das doch nie gemacht, oder? Ist denn nicht alles in Ordnung? So, also das ist männliche Sicht. Dass diese andere sie ja gerade deswegen triezt, was würde ich sagen? Na, siehst du, bin besser im Bett. Kein Wunder, dass du keine Kinder kriegst mit deinen hässlichen Augenringe. Achso. Die wird sich auch nur rächen und merkt natürlich, dass der Mann sie nicht so liebt. Die eine liebt er und über die steigt er weg. Naja, auch eine Schublade. Ach ja, was ist das für ein Elend, wenn man dann noch mehrere Frauen hat. Ganz ernsthaft. Eigentlich ist das ein Verhältnis, wie heutzutage mancher eine Frau und eine Geliebte hat. Keine ist zufrieden dabei. Und das ist dann eigentlich auch schon alles, was wir an ehelicher Kommunikation hören. Und was ist das Auffälligste dabei? Damit es ein bisschen dicker wird. Nee, sie antwortet ihm nicht. Ihre Kommunikation richtet sie in eine andere Richtung. Und das ist ihr Glück. Wenn man dann anfängt, noch mit dem Mann zu streiten oder gar sich noch in so ein Zerwürfnis mit der anderen Frau einlässt, dann hat man wirklich verloren. Dann wird man auch noch hässlich von dem ganzen Gezanke. So hört sie das an, es erreicht ihr Herz nicht, denn es heißt ausdrücklich, sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete. Und das finde ich schön, dass man beten kann, auch wenn man bitteren Herzens ist. Man muss nicht erst warten, bis man
nette und freundliche Gedanken hat und bis man das passende Gefühl hat für den Himmel, sondern so wie man ist, kann man bei Gott aufkreuzen. Das finde ich die allergrößte, das allergrößte Geschenk. Da wage ich mal noch was aus unserer eigenen Ehe zu sagen. Wie haben wir gelernt, mit tiefen Differenzen umzugehen? Tja, jahrelang habe ich das meiner Frau in den Kopf gehauen und ich war, das muss ich mal sagen, der bessere Kommunikator, sprich derjenige, der nie nachgegeben hat, der so lange auf sie eingeredet hat, bis sie endlich meiner Meinung war. Das war sie natürlich nicht, aber bis sie mir nichts mehr erwidert hat. Und das war dann das Allerschlimmste, wenn sie nicht mehr mit mir weitergestritten hat. Dann habe ich sie provoziert ohne Ende. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist nicht so die Methode des der effektivsten, um die effektivste Übereinstimmung hinzukriegen. Und dann habe ich spontan folgende Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich war auf keinem Eheseminar oder so. War eine spontane Entdeckung. Ich habe sie wieder angefahren, merke, ich komme damit nicht weiter. Gehe in unser Schlafzimmer und bin in meiner Verbitterung genauso am Beten. Ich sage, Herr, was ist das für eine unmögliche Frau? Ich kann ihr sagen, was ich will und da kommt nicht das, was ich möchte. So ungefähr in dieser Form. Und ich dotter da so 5 Minuten vor mich hin, war trotzdem so im Innersten stolz, dass ich ihr das nicht alles an den Kopf haue. So viel hatte ich schon verstanden. Es ist ein bisschen besser, wenn ich das alles bei Gott ablade. Und nach so einer längeren Zeit Abreagierung kommt das erste Mal seine Stimme. Ist nur sie unmöglich? Naja, ein bisschen bin ich auch. Und dann hatten wir, also dann hatten wir so einen Dialog. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das und so. Hast du denn mal auf ihr Argument gehört? Naja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und das ging dann so richtig weiter, richtiger konstruktiver Dialog. Am Ende war, Herr, nicht, dass ich mich jetzt noch entschuldigen soll. Na, sollen vielleicht nicht, aber wäre ja vielleicht der größte Schaden nicht, wenn du es einfach mal versuchst. Oh, wei, und ich noch. Kann sie das nicht? Na, kann sie, aber muss sie das jedes Mal? Na gut, Herr, wenn es unbedingt sein muss, dann gehe ich jetzt und entschuldige ich mich. Und dann gehe ich schon mit einer ganz anderen Haltung zurück in der Küche, mache die Tür auf, willens mich zu entschuldigen und meine Frau sagt, du Frank, entschuldige bitte. So habe ich das nicht gemeint. Ich wollte mich gerade entschuldigen. Ach, das ist der Weg. Und so haben wir gelernt, anders miteinander umzugehen. Ich will nicht sagen, dass das jedes Mal so ist, aber viel besser als früher ist es schon geworden, oder? Also, das ist ja das Bessere. Nein, ohne Quatsch. Also das ist, was ich dabei gelernt habe, ist, Gott das zu klagen. Und das ist das, was hier Hannah macht. Er antwortet ihm nicht in ihrer Erbitterung, sondern sie trägt das zu Gott und der hält das aus, ihr Leben. Wenn wir also solche auf Konfrontation angelegte Kommunikation haben, dann wird es Zeit, dass wir das unterbrechen und dass wir das bei Gott abladen und der macht es fruchtbar. Und in diesem Fall buchstäblich und bei uns ja auch. Das kann man zumindest merken. Nein, weil wir 10 Kinder haben. Ja, die können nicht alle im Streit gezeugt worden sein. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Und das ist eine der krasseren ehelicher Kommunikation. Das ist im selben Buch. Ach so, und noch was. Ich habe beinahe was vergessen. Die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Weißt du, wie die weitergeht? Kapitel 2, Vers 21. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Das ist schön, ne? Das heißt also, weil sie ihren Frust nicht länger in sich verschließt, sondern dass sie wirklich vor Gott ausbreitet, obwohl sie da gleich nochmal einen Dämpfer kriegt vom Priester, kommt so ein Mann dabei raus wie Samuel, und darüber hinaus ist die Beziehung dieses Ehepaares gesegnet in wirklich wunderbarer und fruchtbarer Weise. Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Selbes Buch, Kapitel 25. Ohne Nebengespräche kriegt man das gleich beim ersten Mal mit. 1. Samuel, Kapitel 25. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seiner Heimat in Rama. Und David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Und es war ein Mann in Maon, der seine Tätigkeit in Karmel hatte. Und der Mann war sehr vermögend und hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er war gerade in Karmel, um seine Schafe zu scheren. Und der Name des Mannes war Nabal und der Name seiner Frau Abigail. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und er war ein kahler Bitter. Und David hörte in der Wüste, dass Nabal seine Schafe schor. Da sandte David 10 junge Männer aus und sagte zu den jungen Männern, geht nach Karmel hinauf und wenn ihr zu Nabal kommt, fragt ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen und sagt so, lebe lange, Friede sei mit dir und Friede mit deinem Haus und Friede mit allem, was dein ist. Ich habe gerade gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zu Leide getan und nicht das Geringste ist von ihnen vermisst worden, all die Tage, die sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Lass meine Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib nun deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Als die Männer Davids hinkamen, das war üblich damals, wer reich war, war von Gesetzes wegen verpflichtet, Ärmeren abzugeben. Und Tag der Schafschur, das war sowas wie Erntetag für einen Viehhirten, da war richtig Gnade zu erwarten. Und da war das normal, dass man entweder Dienste entlohnt hat, auch auch welche, die man nicht unbedingt bestellt hatte. Denn das, was David hier sagt, dass er ja mit seiner 600 Leute, die alles Verfolgte waren, so eine Gelegenheit genutzt hat, wenn einer riesige Viehherden hat. Andere hätten sich als Strauchdiebe genommen, was sie wollten. Er hat das Gegenteil gemacht. Er war dort wie eine Wache in der Nähe. Das heißt, niemand hat sich in die Nähe dieser Herden gewagt, solange David mit seiner Schar da war. Das war wie eine unbestellte Wache. Hätte also ganz normal sich gehört, an solchen Tag den Leuten, was weiß ich, mal 2 Schafböcke oder 3 oder 10 auch mal zu schlachten und zu sagen, hier, können wir ein Fest feiern, habt das mal nicht ganz so ärmlich wie sonst. Sie redeten mit Nabal alle diese Worte im Namen Davids und warteten dann ab. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sagte, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die alle ihren Herrn davonlaufen, ein jeder seinem Herrn. Dabei war er schon längst der von Gott gesalbte neue König. Und nur durch die Penetranz Sauls gehindert, das Königtum einzunehmen. Alle in Israel wussten, dass er der gesalbte König ist. Und ich sollte mein Brot und mein Wasser nehmen, mein Geschlachtetes, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und es Männern geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind. Und Davids Leute machten sich wieder auf ihren Weg und kehrten zurück, und als sie ankamen, berichteten sie ihm, was alles geschehen war.
Da sagte David zu seinen Männern, es gürte ein jeder sein Schwert um und jeder gürtete sich sein Schwert. Und auch David gürtete sich sein Schwert um und sie zogen hinauf hinter David her, etwa 400 Mann, während 200 beim Tross blieben. Aber einer von den Leuten berichtete es Abigail, also von den Leuten Nabals, von seinen Mitarbeitern. Er berichtete es Abigail, der Frau Nabals, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen, aber er hat sie angeschrien. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen, wir sind niemals belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst, alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. Sie sind eine Mauer um uns her gewesen, bei Nacht und bei Tag, alle die Tage, die wir in ihrer Nähe waren und die Schafe weideten. Und nun erkenne und sieh zu, was du tun kannst, denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen und er ist ein so bösartiger Mensch, dass man nicht mit ihm reden kann. Merken seine eigenen Mitarbeiter. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Maß Röstkorn, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen und lud sie auf ihre Esel. Das heißt also, die waren so vermögend, die hatten so einen Überfluss, dass sie einfach auf sowas zurückgreifen kann. Ja? Und der will ihnen nichts abgeben. Und sie sagte zu ihren Knechten, geht von mir her, siehe, ich komme hinter euch her. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabritt, siehe, da kamen David und seine Männer ihr entgegen, sodass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört, sodass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So soll Gott den Feinden Davids tun und so ihnen hinzufügen, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, der an die Wand pisst. Das heißt, wer männlich ist. Frauen pissen ja nicht an die Wand. Als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Islam. Also, das ist nicht die ganz übliche Redeweise. Das zeigt aber, mit welchem Zorn er geladen war. Da redet man ja dann so. Als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal. Denn wie sein Name ist, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Denn das ist der Name, also das bedeutet, Nabal bedeutet gemeiner Mensch. Hat auch keinen tollen Namen gehabt. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hattest. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen, so sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werde, die im Gefolge meines Herrn ziehen. Vergib doch deiner Magd die Anmaßung. Denn sicher wird der Herr, also Gott, meinem Herrn, ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. Und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen, bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so denk an deine Magd. Und David sagte zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten, mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so war der Herr, der Gott Israels lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Und David nahm aus ihrer Hand, was sie mitgebracht hat, und sagte zu ihr, zieh in Frieden hinauf in dein Haus, sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wieder aufgerichtet. Und als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl in seinem Haus, wie das Mahl eines Königs zubereitet. Und sein Herz war guter Dinge und er war über die Maßen betrunken. Und sie berichtete ihm nichts, weder wenig noch viel, bis der Morgen hell wurde. Und es geschah am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, berichtete ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seiner Brust und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach ungefähr 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, sodass er starb. Und als David hörte, dass Nabal gestorben sei, sagte er, gepriesen sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinem Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat. Die böse Tat Nabals hat der Herr auf seinen eigenen Kopf zurückfallen lassen und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und die Knechte Davids kamen zu Abigail nach Karmel und redeten mit ihr. David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, siehe, deine Magd ist bereit, dem Knecht meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Und sie machte sich eilends auf, setzte sich auf einen Esel und ihre 5 Mägde folgten ihr und sie zog den Boden Davids nach und wurde seine Frau. Krasse Sache. Wieder eine voreheliche Kommunikation. Wieder eine Witwenheirat. Aber das hat mehr noch, denn es ist ja auch die direkte eheliche Kommunikation noch mit beinhaltet, mit Nabal, mit ihrem zu der Zeit noch lebenden, aber schon eigentlich innerlich toten Mann. Erstens, ich habe in anderen Zusammenhang über dieses Thema schon gepredigt, haben wir hier die Kennzeichen der typischen Alkoholiker-Ehe. Dass Nabal ein Alkoholiker ist, lässt sich aus einem ganz einfachen Teil dieses Berichts erklären. Es heißt im Vers 36, er war über die Maßen betrunken, und im Vers 37, und es geschah am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war. Ein Mann, der nicht ein geübter Trinker ist, der ist am nächsten Morgen, nicht nur am nächsten Morgen, dass man am nächsten Tag so tut, von dem weicht nicht der Rausch nach einer einzigen Nacht. Man muss eine veränderte Alkoholtoleranz haben, und das geht eben nun mal nur beim Säufer, beim trainierten Trinker, dass man nach so einem Gelage am nächsten Morgen schon wieder klar ist. Das heißt, wir haben hier eines der nicht so sehr vielen Beispiele von einem echten Trunkenbold und einer Säufer-Ehe. Es gibt noch ein anderes Indiz, was viel stärker noch deutlich macht, dass das eine Säufer-Ehe war. Welches ist das? Wir haben ja hier einige Fachleute unter uns, denen müsste das aufgefallen sein. Nee, die Frau ist eine typische Kuralkoholikerin. Sie räumt die ganzen Brocken aus dem Weg, die der Mann da reinrollt. Sie nimmt die ganze Schuld auf sich, um nur das Unheil von der Familie abzuwenden. Sie demütigt sich vor David, als hat sie diese ganze Geschichte gemacht und entschuldigt sich noch, dass sie nicht dabei war. Ist euch das nicht aufgefallen? Vergib doch deiner Magd die Anmaßung, sagt sie, und ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, als du sie gesandt hast. Sie entschuldigt sich für die Schäbigkeit ihres Mannes. Das passiert nur in solchen Ehen. Oder in solchen missbräuchlichen Ehen. Und die eheliche Kommunikation in dieser Ehe ist auch typisch. Die kann nicht vertrauensvoll mit dem Mann reden. Sie kann gar nicht mit ihm reden, weil er so besoffen ist, dass da sowieso nichts ankommt. Und sie wartet bis zum nächsten Morgen und dann packt sie ihm auch alles hin. Auch typisch. Und nicht in eine Spur Dankbarkeit etwa oder nicht eine Form davon sagen, Gott sei Dank, dass ich so eine Frau habe, die hat mir ja das Leben gerettet, sondern sein Herz erstarb Nicht etwa, weil sie hinter seinem Rücken gehandelt hat, sondern weil sie was von seinem kostbaren Besitz diesem dahergelaufenen Typen gegeben hat. Der hat voll in einer anderen Welt gelebt. Nebenbei gesagt, war er hoch erfolgreich. Was heißt das? Nicht jeder Säufer ist ein Penner, der irgendwo im Straßengraben liegt und nichts hat. Es gibt in hohen Kreisen genau dieselbe Elend, dass Menschen sich so mit verhärteten Herzen rumschlagen und dabei hoch erfolgreich sind. Sein Geschäft lief, zumindest äußerlich, seine eigenen Mitarbeiter sind aber nicht loyal, sondern sagen der Chefin, wie es eigentlich wirklich aussieht. Das bedeutet aber, sie sind normal. Dieser Junge, der seiner Gebieterin sagt, was eigentlich Sache war, der war normal. Die Älteren, das heißt ausdrücklich, es war ein Mann von den jungen Männern. Also ein junger Mann von den jungen Männern. Das heißt, einer, der sich noch nicht in dieses kranke und schlimme Gefüge hat hineinpressen lassen. Der noch ein normales Empfinden hat, der sagt, also so kann das nicht gut ausgehen. Und diese Abigail mit Nabal kein normales Gespräch führen. Er zieht was durch, was er in seinem kranken Kopf hat, völlig ohne Respekt. Nun fragt man sich, wie kommen denn solche Leute aneinander? Wie kann so ein Typ so eine Frau haben? Doch. Sonst würde er nicht so geheißen haben. Du bist auf der richtigen Spur. Es wird berichtet, warum das so ist. Wie immer. Steht alles im Text. Bitte? Der Schlüssel ist wie immer ein winziger Nebenbemerkung.
Eine Frau mit der Vernunft, dass also absichtlich kein Vermögen, wenn man also das nicht, doch, die wurden ja früher arrangiert, die Ehen.
Vermutlich wenig. Nee. Willst du mit mir ziehen? Also die Frau wurde üblicherweise gefragt. Anders als in anderen Völkern in Israel hatte die Frau volles Mitspracherecht. In Deutschland hat es heute manchmal noch nicht. Es steht im Vers 3. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und er war ein Kalebiter. Seine Herkunft war edel. Kaleb ist einer, das ist der einzige außer Josua, der das Land erreicht hat, von denen die Ägypten verlassen haben. Und das ist, denke ich, der Schlüssel, dass man sich sagt, wer aus so einer Familie kommt, kann ja nicht ganz schlecht sein. Und das sage ich doch, er kann. Es gibt Ausreißer in der besten Familie. Es gibt welche, die kommen aus der besten Familie und sind die letzten Halunken. Frag mich warum. Genetischer Unfall oder charakterlicher oder emotionaler, keine Ahnung. Es gibt sowas. Also man kann nicht damit rechnen, dass man sagt, tolle Eltern, kann ja nicht alles schiefgegangen sein bei den Kindern. Es kann. Und ich sag mal, so wie man eben normalerweise die Schwiegerfamilie mit heiratet, auch mit deren Brüchen und Segnungen, so kann es passieren, dass sowohl zum Guten als auch zum Schlechten jemand komplett aus der Rolle fällt. Das ist so ein Beispiel dafür. Bis auf eins, nämlich das Erfolgreiche. Das zumindest hat er aus dieser Sippe rausgerettet. Wenn er Wenn man nämlich mal die Geschichte Kalebs liest, das war ja ein Mann, der in Kraft stand bis zum Alter, der hat nie aufgehört, also geschäftig zu sein. Ich meine nicht zuerst geschäftlich, geschäftig zu sein. Und das muss man diesem Nabal auch lassen, der war fleißig. Aber das war auch schon das Einzige. Im Geschäft hat er durchgesehen, aber in der Familie und dann auch im gesellschaftlichen Umgang war er der letzte Husten. Und deswegen, wenn man mit so jemandem verheiratet ist, dann ist man auf verlorenem Posten, das muss man so sagen. Da ist man ein Leben lang damit beschäftigt, dem anderen die Brocken hinterherzuräumen und das schlimmste Unheil, das derjenige herbeigeführt hat, wieder ein Stück abzumildern. Und es ist noch was dabei. Das ist unbeabsichtigt, aber, ich sag mal, als Mann nimmt man das wahr. Ich weiß nicht, ob das jedem auffällt, aber ich lese ja so eine Geschichte auch mal mit den Ohren eines Mannes. Diese Frau bietet sich David regelrecht an. Obwohl die nicht, also die würde man nicht zur Untreue verführen, dazu ist sie viel zu gestresst. Aber wie ergeben sie jemanden ist, der ja gerade die Familie bedroht hat. Das führt auch dazu, dass sofort, als der Mann gestorben ist, David um sie freit und sie dann heiratet. Übrigens, sie spielt in seinem späteren Leben keine Rolle. Er hat sie geheiratet, sie haben auch ein Kind von ihm, aber die hatte kein glückliches Leben bis zum Ende. Und ich denke, sie war trotzdem zufrieden. Sie hatte nämlich an der Seite David trotz alledem ein tausendmal glücklicheres als an der Seite Nabals. Weil die nie beachtet worden ist. Nabal hat sie verachtet. Ja? Er redet kein Wort mit ihr. Er hat die Frau gehasst und er hätte sie in Ehren halten müssen ohne Ende. Ich habe genau mit solchen Ehen ja ganz viel zu tun gehabt, wenn ich direkt mit Suchtkranken arbeite. Und ich habe immer die Männer, die in dieser Position waren, darauf hingewiesen, habe gesagt, weißt du eigentlich oder wissen sie eigentlich, was für einen Schatz an Ehefrau sie haben?
Die da nicht, Leute.
Und deswegen verstehe ich diese Geschichte, die ich gestern erzählt habe, dass einer, der seine Frau so missachtet, die von den anderen durchaus abgenommen kriegen kann. Ja? Die Geschichte, die ich erzählt habe, dass dieser Geschäftsmann hier aus der Gegend mir erzählt hat, wie er seine Frau gekriegt hat, dass er nämlich über war, dass unter ihm der Mieter unter ihm seine Frau jeden Abend verprügelt und er eines Tages runtergegangen ist und ihm dann eine aufs Gesicht kam und hat ihm gesagt, ab heute ist es meine Frau. Und dass die auch wirklich bei ihm geblieben ist. Und obwohl der selber ein Alkoholiker war, aber weil er sie nicht so schlecht behandelt, war sie bei ihm glücklich. Und so stelle ich mir vor, ist dann das Leben Abigails bei David. Sie hat nie die Rolle gespielt wie Bathseba oder wie jemand, ja, der einer besonderen Stellung wert gewesen wäre. Und trotzdem hat es tausendmal besser als bei Nabal. Was sagt uns das? Dass Ehe auch die Kraft hat, die Ansprüche eines Partners, und zwar besonders einer Frau, zu senken. Ich habe das oft erlebt, wirklich. Bis hin zu Mitarbeitern. Wenn die mit so... Ich habe das Ehe... Eine Ehe ist in der Lage, die Ansprüche an das Leben bei jemandem zu senken. Also, wenn das eine Frau ist, klug und von schönem Ansehen, dann hat die normalerweise ein Bedürfnis nach einem vernünftigen Mann,
ich sag mal so wie, na, was hat man alles für Beispiele jetzt? Zum Beispiel wie Boas Wut ehrt. Das wäre so entsprechend gewesen. Aber nachdem die mit so jemandem lange zusammen ist, ist sie ernüchtert. Wisst ihr, woran das zu merken ist? Sie erwartet von vornherein nicht, bei David eine wichtige Rolle zu spielen. Sie sagt, ich bin bereit, die Füße seiner Knechte zu waschen. Zu mir hat sie sich nicht mehr wert geachtet. Das meine ich, das ist so eine verrückte Geschichte. Das macht nämlich eine schlechte Ehe normalerweise mit einer Frau. Dass die danach, auch wenn sie aller Ehren wert wäre, in sich selber so gebrochen ist, dass die gar nicht erwartet, dass noch irgendwas Gutes auf sie kommt. Ich habe das so oft erlebt, auch voreheliche Beziehungen machen sowas mit Frauen. Letztlich hat mir jemand gesagt, ich habe einen Freund, aber ich kann eigentlich nicht glauben, dass ich den mal heiraten kann. Nach dem Leben, was ich hinter mir habe, kann Gott mir so jemand eigentlich gar nicht geben. Ich sage, Mädchen, Gott hat dich neu gemacht. Du darfst wirklich wieder wie eine Jungfrau erwarten, dass du geehrt wirst. Aber in ihrem eigenen Empfinden ist das nicht zugelassen. Das haben die heutigen Beziehungen der Vergangenheit eigentlich mit ihr gemacht. Das ist eine geheimnisvolle Geschichte. Das ist also eine große Aufgabe. Und man darf nicht denken als Mann, ja, ich rette jetzt eine Frau aus solchen Tief, dann wird das ganz toll, weil ich sie ganz toll lieb habe. Das hat Spuren in ihr hinterlassen. Und das ist ein langer Prozess, bis eine Frau sich in einer anderen Beziehung wert achtet. Und nüchternermaßen muss man feststellen, gerade an diesen biblischen Beispielen, das gelingt nicht immer. Und das ist hier ein Punkt, da wage ich zu behaupten, es ist ja nicht gelungen. Obwohl es ihr besser geht. Aber sie selber erwartet nicht wirklich, sag ich mal, wie eine Prinzessin gehalten zu werden, sondern sie erwartet nur,
ja, das steht ja auch dabei auf deinem Text,
das Dienstmädchen zu sein.
Ja, dass er noch eine andere Frau
hat. Na, das noch unabhängig davon, genau. Und er hat noch mehrere Frauen, das kommt ja noch dazu. Ja, das steht direkt dahinter, das lese ich doch nochmal. Und David hatte auch, also vorher schon, Achinoam von Jisrael zur Frau genommen. So wurden alle beide seine Frauen. Saul aber hatte seine Tochter Michal, die Frau Davids, die er als erste hatte, dem Paldi, dem Sohn des Laisch aus Galem gegeben. Das ist die Verrücktheit Sauls. Also Saul hatte ja versprochen, wer die Philister schlägt, kriegt meine älteste Tochter zur Frau. Und zwar als Brautgabe wollte er 100 Vorhäute der Philister. Ja, die Philister waren ja unbeschnitten. Also wurde nicht das Skalp vom Kopf gezogen, sondern das Schwänzchen abgeschnitten. Und David bringt ihn zwei Körben. Was lacht er? Das ist Skalpierung auf Israelisch. David bringt das und hat dann damit die Bedingung erfüllt und kriegt dann aber nicht Merab, die älteste Tochter, die Saul versprochen hatte, sondern der ändert das ab und gibt die jüngste, Michal. Und nimmt die später dafür wieder weg und gibt den anderen. Also das sind diese Verrücktheiten, die man diesem Psychopathen einfach zurechnen muss, weil Saul als Besessener einfach nicht normal oder regulär handeln kann. Da kommen solche Dinge dann zustande. Reicht für heute? Also machen wir morgen noch 2 Einheiten, oder? Nachmittags und abends, oder wird das zu viel? Nur eine?
Ruhig 2.
Ruhig 2. Oder wir machen es morgen mal früher. Das geht ja. Sonntags kann man das früher machen. Ja? Eine am Nachmittag zum Abschluss? Okay. Gut, dann machen wir eine am Nachmittag und die machen ein bisschen länger. Okay. Das sprechen wir nachher ab. Gottes Segen erstmal und morgen zur letzten Einheit.